Unser heutiges Predigtthema, das heißt Juda, tief gefallen und überführt. Juda, tief gefallen und überführt. Am 27. April war beim Wort zum Sonntag folgende Ansprache zu lesen unter einer Überschrift Hochgelobt und tief gefallen. In dieser Ansprache wurde die Steueraffäre von Uli Hoeneß, dem Präsidenten des FC Bayern München, angesprochen, worin es heißt, als das soziale Gewissen des deutschen Fußballes, so hat sich Uli Hoeneß gern gezeigt. Und das war nicht nur leeres Gerede. Er hat sich gesellschaftlich engagiert, in Not geratenen Spielern geholfen und immer wieder betont, dass es nicht darum gehen könne, sich maßlos Geld in die eigene Tasche zu schaufeln. Und jetzt die Selbstanzeige. Steuerbetrug. In der Schweiz Millionen auf die Seite geschafft und dann der Haftbefehl. Millionenbeträge auf einem Konto in der Schweiz, für die er keine Steuern gezahlt hat. Aber auch wenn diese Steuersünden aus der Welt sind, der grundlegende Schaden bleibt doch. Denn Uli Hoeneß war für Deutschland mehr als nur der Präsident von FC Bayern München. Er war eine moralische Instanz. Er war geliebt und verehrt. Und jetzt ist schon wieder ein Vorbild weg. So heißt es im Wort zum Sonntag am 27. April dieses Jahres. Nun, in unserer heutigen Predigt geht es uns nicht um die Steueraffäre von Uli Hoeneß. Aber wir sehen darin eine große Parallele zu Juda. Schon wieder ist ein Vorbild weg. Wir sehen, wie auch Männer aus der Heiligen Schrift, Männer aus dem Alten Testament tief gefallen sind. Und ihr wisst, wen ich meine, es ist Juda. Wer ist Juda? Juda ist einer der 12 Stämme Jakobs, der 12 Stämme Israels. Juda ist der 4. Sohn von Jakobs Frau Lea. Wir können uns daran erinnern, als wir die Sache mit Jakob und Lea und Rahel durchgenommen haben. Was wissen wir bisher von Juda? Wir wissen, dass von ihm der Vorschlag kam, den jüngsten Bruder, den Josef, der zu den Brüdern aufs Feld hinauskam, als er von den Brüdern dann in die Zisterne geworfen wurde, kam von Juda der Vorschlag, ihn nicht zu töten, sondern ihn den Ismaelitern zu verkaufen. Auch Ruben wollte Josef nicht töten. Von ihm kam der Vorschlag, ihn in die Zisterne zu werfen. Ruben wollte den Josef wieder zum Vater Jakob zurückbringen, wenn dann die anderen Brüder sich von der Zisterne entfernt hätten. Doch es kam nicht so weit. Inzwischen sprach Juda zu den anderen Brüdern in 1. Mose 37, Vers 26. Was gewinnen wir damit, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, wir wollen ihn den Ismaeliten verkaufen und nicht selbst Hand an ihn legen. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch. Und seine Brüder stimmten zu. Weiter wissen wir aus dem Alten Testament, dass gerade der Stamm Juda später eine ganz hervorragende Bedeutung hatte. Denn im Gebiet des Stammes Juda befand sich die Hauptstadt von ganz Israel, und zwar Jerusalem, welche später eben der Regierungssitz auch unter König David und auch unter König Salomo war. Was wissen wir noch von Juda? Wir wissen aus den Stammbäumen der Bibel, dass der Messias, ja, Jesus Christus selbst, aus dem Stamme Juda hervorgegangen ist. Und das ist für uns überhaupt etwas ganz Besonderes und Gewaltiges, wenn wir das sehen und uns vor Augen halten. Und noch viel erstaunlicher ist es für uns, wenn wir dann die Offenbarung aufschlagen. Und wer will, kann das kurz mit tun. Offenbarung 5, Vers 5. Wo uns hier noch eine größere Aussage von Jesus und in Bezug auf Juda gegeben wird. Erstaunlich, in der Offenbarung wird in ganz besonderer Weise Juda hervorgehoben und Jesus nimmt Bezug darauf. Und zwar wird hier gesprochen von dem Löwen aus dem Stamme Juda. Da wird in Offenbarung 5, Vers 5 niemand gefunden, der dieses versiegelte Buch öffnen kann, worin es heißt: Und einer der Ältesten sprach zu mir: Weine nicht. Und dann sagt er: Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamme Juda, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und wer ist hier gemeint? Der Löwe aus dem Stamme Juda, Jesus Christus selbst, unser auferstandener Herr. Der Herr Jesus Christus, der Löwe aus dem Stamme Juda. Nun, wenn wir auf unseren heutigen Text eingehen, hier in Kapitel 38, dann denken wir zunächst, geht der Herr Jesus wirklich aus diesem Juda hervor, der uns hier in diesem Kapitel erwähnt wird, Kapitel 38, von dem dieser heutige Text spricht? Wenn es an dieser Stelle nach unserer Meinung ging, vielleicht auch nach meiner Meinung, dann würde dieser Juda wohl kaum im Stammbaum Jesu auftauchen. Ich könnte es mir nicht vorstellen. Oder wir würden vielleicht solch ein Kapitel eher aus der Bibel streichen. Wir würden es vielleicht beiseite stellen und sagen, das braucht niemand wissen. Aber da sehen wir, wie wunderbar uns der Heilige Geist auch solche Dinge nicht verhüllt, sondern sie einfach vor Augen stellt und auch ganz negative Dinge aufzeigt. Ja, ich hatte mir sogar persönlich Gedanken darüber gemacht, ob ich heute über dieses Kapitel predigen soll. Muss ich über diesen Text predigen? Denn es ist wirklich keine schöne Begebenheit, von der wir hier lesen. Und übrigens, warum wurde uns jetzt hier in einem ganzen Kapitel plötzlich von Juda berichtet? Da es uns doch viel mehr interessiert, wie es mit Josef weitergeht, der jetzt nach Ägypten verkauft wird, nachdem ihn seine Brüder dieser Karawane abgegeben hatten für 20 Silberlinge. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch solche Kapitel nicht einfach übergehen dürfen, da es Gottes Geist für wichtig erachtet hat, uns diese Sache von Juda mitzuteilen. Somit ist auch dieses Kapitel für uns wichtig und wir wollen auch dieses Kapitel betrachten und auch daraus lernen und nicht ähnliche Fehler machen wie Juda. Und dass wir vielleicht noch mehr Gottes Handeln und Gottes Größe darin erkennen dürfen. Denn leider ist ja auch von uns keiner davon gefeit, keiner ausgenommen, auf verkehrte Wege zu geraten und gravierende Fehler im Leben zu machen. So möchte ich auf den ersten Punkt kommen und der erste Punkt heißt die Distanzierung. Die Distanzierung. Ich werde gleich drauf kommen, warum ich von der Distanzierung spreche. Jedenfalls frage ich euch, ist das für uns nicht hochinteressant? Da wird Josef, der jüngste Bruder, als ein Sklave an eine Karawane verkauft. Josef, der uns solch ein Hinweis und ein Vergleich schon im vorhergehenden Kapitel auf Jesus Christus ist, ein Typus auf Jesus Christus. Und jetzt, seit Josef verkauft ist, seit Josef weg ist, da wird bei den Brüdern Josef so vieles anders. Man meint gerade, da ist jetzt der ganze Segen geraubt. Vielleicht ist es auch wirklich so. Am Ende der letzten Predigt hatte ich es noch erwähnt. Was würdest du machen, wenn du wüsstest, dass Jesus nicht mehr da ist? Was würdest du machen, wenn du wüsstest, dass es Jesus nicht mehr gibt? Ich frage mich, würde es der eine oder andere überhaupt merken, wenn es Jesus nicht mehr geben würde? Natürlich, wenn Jesus nicht mehr da ist, dann kann man ja auch machen, was man will, oder nicht? Dann braucht man seine Gebote nicht mehr zu befolgen. Ja, vielleicht braucht man das nicht mehr zu tun, das kann sein. Wenn es jedoch Jesus nicht mehr geben würde, was hätten wir dann für eine Hoffnung? Was hätten wir dann für eine Zukunft? Dann könnten wir nur noch dem ewigen Verderben ins Auge sehen. Verloren wären wir dann. Wie alle anderen auch. Wir hätten keine himmlische Heimat. Wir hätten keine lebendige Hoffnung. Wir hätten kein himmlisches Erbe. Und wir hätten auch all die himmlischen Segnungen nicht. Sie wären plötzlich weg. Vielleicht dachte Judah, ach, jetzt ist unser Träumer, unser Moralprediger endlich weg, dieser Josef. Vielleicht dachte er aber auch, ich gehe jetzt einfach weg von dieser ganzen Sache, ich lasse das jetzt alles hinter mir und ich fange ein neues Leben an. Ich brauche von der Sache mit Josef und meinen Brüdern auch einen gewissen Abstand. Vielleicht lag ihm die Sache auch ein Stück weit auf dem Gewissen. Wenn wir jedoch die Geschichte Josefs kennen und die heutige Begebenheit mit Judah, so sehen wir, welch großer Kontrast sich zwischen diesen beiden Brüdern öffnet. Im Leben zwischen diesen beiden Brüdern. In Vers 1 lesen wir hier, in Kapitel 38, wenn wir wieder auf 1. Mose 38 zurückgehen. Es begab sich um jene Zeit, dass Judah von seinen Brüdern hinabzog und sich zu einem Adulamiter wandte, der Hira hieß. Josef zog hinab. Er zog zu den Einwohnern des Landes. Er zog in die Stadt Adulam, zu einem Adulamiter. Adulam liegt ca. 25 Kilometer nordwestlich von Hebron. Und wenn es hier heißt, er zog hinab, dann dürfen wir das sicherlich auch geistlich verstehen und einordnen. Denn es ging auch geistlich abwärts. Es ging nicht geistlich aufwärts mit Judah. Er hatte sich weder an seinen Vater, er hatte sich weder an seine Brüder noch an Gott gewendet, sondern ist einfach in seinem eigenen Willen und seinem persönlichen Wunschdenken gefolgt. Frage, warum blieb Judah nicht einfach bei seinen Brüdern, wenigstens in der Nähe? Was hätte ihn daran gehindert? Warum hatte er sich dann distanziert bzw. abgesondert? Ganz interessant, dass in Sprüche 18, Vers 1 heißt, wer sich absondert, pflegt seine Liebehaberei und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Haben das auch schon mal gelesen? Wer sich absondert, pflegt seine Liebhaberei und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Haben nun solche Worte nicht auch heute noch was zu sagen? Es gibt heutzutage so viele Kinder Gottes, die sagen, pah, ich komme schon ohne Gemeinde zurecht. Geht auch ganz gut so. Ich kann auch eine Predigt auf einer CD hören. Ich kann auch zu Hause eine Predigt im Internet hören. Das genügt. Ich brauche keine Gemeinde. Doch ich frage euch, an dieser Stelle hat der Herr Jesus seine Gemeinde ins Leben gerufen, dass jeder zu Hause im Wohnzimmer sitzt und dort irgendwo eine Predigt hört, vielleicht nicht mal ungeprüft, damit jeder bequem zu Hause bleibt, auf dem Sofa. Ist Gemeinde nicht ein bisschen mehr? Ist Gemeinde überhaupt nur ein im Gottesdienst zusammenkommen, das ist die Frage, und eine Predigt anzuhören? Sicherlich ist eine Predigt sehr, sehr wichtig und es ist der Hauptbestandteil des Glaubens und des Gottesdienstes und ist auch sehr wichtig. Doch, liebe Freunde und Geschwister, eigentlich fängt hier Gemeinde erst richtig an. Das ist der Startschuss von Gemeinde. Da fängt erst die Gemeinde an. Wer sich bewusst absondert und distanziert, auch von einer Gemeinde, der bringt damit zum Ausdruck, dass er sich nicht von Geschwistern ansprechen und verändern lassen will. Ja, dass er sich in seiner Absonderung sogar gegen alles wehrt, was eigentlich für ihn heilsam wäre, damit er endlich in das Bild Jesu hineingestaltet wird. Es gibt viele Geschwister, die das gar nicht zulassen wollen. Und der Herr Jesus, der will, dass wir in seine Gemeinde kommen. Es ist seine Gemeinde. Es ist nicht die Gemeinde von irgendjemand. Es ist auch nicht die Gemeinde hier, weil wir Freie Baptisten heißen. Es ist die Gemeinde Jesu Christi. Der Jesus will, dass wir in seine Gemeinde kommen. Und der Jesus will, dass wir ihn von ganzem Herzen und von ganzem Gemüt und von all unserer Kraft lieben. Haben wir schon alles in die Waagschale geworfen für ihn? Und genau so sollen wir uns auch für seine Sache und schlussendlich auch für die Gemeinde verwenden. Gemeinde ist nicht dafür da, um ab und zu mal eine Predigt zu hören. Oder gerade mal am Sonntag mal wieder aufzutauchen. Ich habe das schon mal erwähnt von diesen U-Boot-Christen, geht dann mal wieder, das U-Boot muss wieder auftauchen, um vielleicht wieder Sauerstoff zu tanken und dann kann es wieder runtergehen für eine Woche lang. Nein, das ist nicht Gemeinde. Das ist ein Trugschluss. Sondern Gemeinde ist der Leib Jesu Christi. Ist ein lebendiger Organismus. Und in diesem lebendigen Organismus möchte er dich und mich als ein Glied, als einen lebendigen Stein gebrauchen. Du kannst auch sagen, als einen lebendigen Fisch von mir aus. Die Bibel spricht vielmehr von einem Stein, ein lebendiger Stein. Sei du jemand, der den Leib Jesu Christi mit aufbaut, als ein lebendiger Stein, nicht als ein toter Stein. Sei jemand, der Verantwortung mitträgt, der in die Verantwortung mit hineinsteigt, der dem Herrn Jesus entsprechend nachfolgt. Sei ein lebendiger Stein. Trage auch Mitverantwortung für deine Geschwister. Es ist Sünde, wenn man sich von der Gemeinde entfernt. Verantwortung füreinander übernehmen, das heißt auch, einander zu ermutigen. Das heißt auch, sich beim anderen zu erkundigen. Das heißt auch, den anderen zu erbauen. Nicht nur mit Kaffee trinken, sondern durch das Wort Gottes. Auch einander zu dienen, einander Handreichung zu tun, wie es der Herr Jesus jedem Einzelnen die Kraft dazu verliehen hat. Und wo es nötig ist, natürlich auch in Liebe zu ermahnen. Und wer schon etwas länger gläubig ist, der sollte in der Lage sein, auch andere Geschwister wieder anzuleiten. Wie der Hebräerbrief sagt, ihr solltet der Zeit nach längst Lehrer sein. Sich auch mit anderen treffen, mit anderen gemeinsam beten, Zweierschaften zu gründen oder Dreierschaften. Und ihnen etwas vom Worte Gottes weiterzugeben. Ihnen helfen, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Das ist eine hohe Verantwortung, wenn nicht jeder irgendwann dazu kommt. Das fängt natürlich zuerst beim Ehepartner und in der Familie an. Trägst du Verantwortung für den Ehepartner? Betet ihr zusammen? Geht ihr gemeinsam auf die Knie? Habt ihr Vertrauen zueinander? Da fängt es an. Die Frage lautet, willst du dich vom Herrn Jesus gebrauchen lassen? Willst du dich vom Herrn Jesus verändern lassen? Oder willst du dich bis ans Ende deiner Tage ohne geistliches Wachstum ausruhen? Und wir müssen es immer bedenken. Die Finsternis um uns herum, die ist so groß. Die ist wirklich groß. Ich bin neulich erschrocken. Irgendwie hat mir der Herr das so vor Augen gestellt, dass wir als Kinder Gottes und auch als Gemeinde überhaupt keine Chance haben. Wenn wir es nicht lernen, miteinander unterstützend und multiplizierend den Weg zu gehen, das ist nicht nur die Aufgabe vom Pastor. Keineswegs. Weit verfehlt. Jeder ist in der Verpflichtung. Jeder steht in der Verantwortung vor dem Herrn. Dass nicht jeder gleich viel tut, kann, das weiß der Herr auch. Der Herr weiß auch um die Begrenztheit von jedem Einzelnen. Aber er weiß auch, was jeder tun kann und was möglich ist. Ja, mancher mag denken, ich bin schon stark, ich komme schon ohne Gemeinde durch. Ohne die anderen, ich brauche keine Hilfe, ich brauche auch keine Zurechtweisung. Nein, brauche ich nicht. Dann sind wir jetzt wieder im richtigen Thema, und zwar bei Juda. Juda dachte auch so, ich bin schon stark, ich komme schon zurecht. Ich komme schon alleine zurecht, ich brauche keine Belehrung. Ich brauche keine Geschwister, ich brauche keine Gemeinde. Nein, ich fange ein ganz neues Leben an. Und deshalb hatte er sich abgesondert. Und hat es bei Juda geklappt? Das sehen wir gleich im Anschluss. Bereits im ersten Vers erkennen wir, dass es nicht richtig war, einfach die Brüder zu verlassen und in eine Stadt der Kanaaniter, das heißt in die Welt zu ziehen. Sprüche 17, Vers 24 sagt uns, dem Verständigen liegt die Weisheit vor Augen, sie ist sichtbar. Der Tor aber sucht sie am Ende der Erde, der geht überall hin und sucht sie woanders. Der Tor bzw. der Unverständige sucht immer etwas Neues, er sucht immer etwas anderes als das, was ihm der Herr vor Augen gegeben hat, weil es ihm nicht passt und ihm nicht schmeckt. Also das ist der erste Punkt, die Distanzierung. Zweitens, die Vermischung. Als Juda in der Stadt Adulam lebte, sah er eine Frau, eine Tochter eines Kanaaniters, eines Einwohners jenes Landes. Eine Tochter eines Kanaaniters, der Shua hieß. Sicherlich hatte ihm diese Frau sofort gefallen Und ohne lange zu überlegen, hat er an ihre Schönheit gedacht und ohne zu fragen, nimmt er sie einfach als zur Frau. Sein Vater und sein Urgroßvater, die wurden dagegen angewiesen, keine Töchter des Landes zu nehmen. Geh in das Land deiner Väter und nimm dir dort eine Frau, damit du nicht von den Götzen und von den Gewohnheiten des Einwohners befleckt wirst. Doch von Juda lesen wir in Vers 2, und Juda sah daselbst die Tochter eines Kanaaniters, der Schua hieß, und er nahm sie und kam zu ihr. Ähnlich wie wenn sich heute ein Kind Gottes einfach mit einem ungläubigen Partner einlässt und somit ein Kind dieser Welt heiratet. Manche denken, es macht doch nichts. Ja, für manchen mag es nichts ausmachen, aber für Gott ist es schlimm. Wie schlimm ist es, Gottes heiligen Willen einfach zu ignorieren? William MacDonald sagt hierzu in seinem Kommentar, wenn wir uns mit der Welt verbrüdern, dann bezahlen wir einen hohen Preis. Wenn wir uns mit der Welt verbrüdern, bezahlen wir einen hohen Preis. Und genau diesen Preis, den musste Juda letztendlich bezahlen. Das musste aber erst im Laufe der Jahre dann kennenlernen. Zunächst sieht bei Juda alles so gut und so harmlos aus und es fließt alles so. Die Frau bekommt 3 Söhne. Zuerst bekommt sie den Er und dann den Onan und dann den Sela oder Schela, wie es manche Übersetzungen wiedergeben. In Vers 3 heißt es, und sie empfing und gebar einen Sohn, den hieß sie Er, und sie empfing abermal und gebar einen Sohn, den hieß sie Onan, und sie fuhr fort und gebar einen Sohn, den hieß sie Sela. Er gebar aber zu Chesib, als sie denselben gebar. Die Jahre geflossen ins Land. Juda lebte mit seiner Frau und seinen Kindern in Adulam und unter den Kanaanitern. Und als der erste Sohn, der älteste, namens Er, erwachsen wurde, da gab ihm Juda eine Frau. Machte auch der Juda, gab seinem Sohn einfach eine Frau, wahrscheinlich auch des Landes, und diese Frau hieß Tamar. In Vers 6 lesen wir davon. Doch was der älteste Sohn tat, wie er vor Gott wandelte, das interessierte Juda nicht besonders. Jedoch bleibt es uns hier nicht verschwiegen, denn in Vers 7 lesen wir, aber er, der Erstgeborene Judas, war böse vor dem Herrn und darum tötete ihn der Herr. Hatte Juda diesen Sohn in der Furcht Gottes erzogen? So wie es in Epheser 4 zum Beispiel heißt. Ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Zucht heißt Unterweisung und Erziehung. Das hat Juda nicht gemacht. Sonst wäre er nicht böse gewesen vor dem Herrn. Und der Herr musste ihn töten. Das sehen wir auch im Neuen Testament, dass der Herr auch Gläubige zu manchen Zeiten einfach hinweggenommen hat, weil sie in groben Sünden gewandelt sind. Und das sollte uns eigentlich schon lehren, den Herrn zu fürchten. Doch nun war Tamar eine Witwe geworden, weil Gott, der Herr, den Er weggenommen hatte bzw. getötet hatte. Jetzt war Tamar verwitwet. Und im Orient war es damals so üblich, dass ein Bruder oder ein nahestehender Verwandter die Witwe heiraten sollte, um dem verstorbenen Bruder Kinder zu zeugen, welche dann auch die rechtmäßigen Erben des verstorbenen Bruders sein sollten. Deshalb sollte nun der zweite Sohn die Tamar heiraten, die Pflichtehe mit ihr eingehen. Und das war Onan. In Vers 8 lesen wir, da sprach Juda zu Onan, komm zu deines Bruders Weib und vollziehe mit ihr die Pflichtehe, dass du deinem Bruder Samen erweckest. Ja, Onan hat es zwar gemacht, doch Onan war ein sehr egoistischer Mensch. Er wollte keineswegs, dass Söhne von Tamar hervorgehen, welche dann das Erbe des Vaters bekommen sollten. Denn er wollte lieber das Erbe für sich selbst beanspruchen. Er ging zwar mit Tamar die Pflichtehe ein, doch er wollte nicht, dass Tamar Kinder bekommt. In Vers 9 lesen wir: Da aber Onan wusste, dass der Same nicht sein eigen sein sollte, ließ er es, wenn er zu seines Bruders Weib ging, auf die Erde fallen und verderbte es, um seinem Bruder keinen Samen zu geben. Das ist oft so eine Bibelstelle, die so herausgezogen wird, um sexuellen Missbrauch darzustellen und um sexuelles Fehlverhalten aufzuzeigen. Was wir aber im ganzen Kontext an dieser Stelle sehen müssen und erkennen müssen, das ist die Motivation von Onan. Warum hat er so etwas gemacht? Onan handelte so, weil er seinem Bruder keinen Nachkommen schenken wollte. Er war ein Egoist. Ein reiner Egoismus. Vielleicht auch, wie bei vielen Ehepaaren, welche um ihres Wohlstandes willen bewusst keine Kinder wollen. Das ist wiederum ein extra Thema. Doch ist es nicht letztendlich genau sein reiner Egoismus, nur weil Kinder ein Störfaktor sein könnten und dass man weiter seinen Wohlstand genießen kann. Und wenn man doch Kinder bekommen könnte, dann ist das eine Sünde vor Gott. Und bedenken wir, dass diese Tat Onans nicht ein einzelnes Verhalten war, das nicht nur einmal geschehen, sondern es war eine fortwährende Handlung, das kommt aus dem Grundtext hervor. Eine fortwährende Weigerung, Kinder zu zeugen in einer Ehe. In Vers 10 lesen wir, wie dieses Verhalten vor dem Herrn aussah. Menschen können ja meinen, ja, das macht dem Herrn nichts aus. Aber in Vers 10 lesen wir: Es gefiel aber dem Herrn übel. Es gefiel dem Herrn übel, was er tat. Da tötete er ihn auch. Auch Onan wurde getötet. Vielleicht scheint es uns sehr hart, dass Gott auch jetzt den Onan tötet. Doch im Gesamtbild müssen wir noch mehr dahinter sehen. Denn es geht hier um die Abstammungslinie bis hin zu Jesus Christus, was Gott vorgedacht hat. Und da Onan eine Nachkommenschaft mit Tamar verweigerte, war die Abstammungslinie auf Jesus Christus hin in Gefahr. Es war sicher auch ein Werk des Teufels, dass der das so beeinflusst hat. Doch versetzen wir uns nun in die Lage von Juda. Juda war so gut verheiratet mit der Kanaaniterin. Er hatte 3 Söhne bekommen, hatte so viel Freude gehabt. Und jetzt sind 2 Söhne bereits im jungen Erwachsenenalter schon tot. Und das, sobald sie nur eine kurze Zeit mit Tamar verheiratet waren. Sicherlich kam Juda jetzt ins Straucheln. Vielleicht liegt das an Tamar, dass meine Söhne getötet worden sind. Vielleicht liegt auf dieser Frau ein Fluch und es ist eine Unglücksbringerin. Vielleicht sollte man von dieser Frau besser Abstand nehmen. Hat überhaupt nicht gesehen, dass hier Gott am Wirken war. Er hatte nur jetzt auf die Frau geschaut. In Vers 11 lesen wir: Da sprach Juda zu Tamar, seines Sohnes Weib: Bleib als Witwe in deines Vaters Hause. Quasi so, ich brauche Abstand. Bis mein Sohn Sela erwachsen ist. Denn er dachte, vielleicht könnte er auch sterben, wie seine Brüder. Also er wollte den Sela nicht jetzt auch noch der Tamar geben. Also ging Tamar hin und blieb in ihres Vaters Hause. Er hatte Tamar zwar versprochen, wenn der jüngste Sohn, der Sela, auch im Erwachsenenalter ist, dann soll er mit ihr verheiratet werden. Aber hat es Juda eingehalten? Nein, Juda hat es nur zugesagt, aber er hatte die Schwiegertochter getäuscht. Er hatte ihr den Sela nicht gegeben. Der erste Punkt war Distanzierung, der zweite Punkt die Vermischung, der dritte Punkt der Absturz. Sprüche 14, 8. Dort heißt es: Die Weisheit lässt den Klugen merken, welchen Weg er gehen soll. Aber die Torheit der Narren betrügt sie selbst. Die Weisheit lässt den Klugen merken, welchen Weg er gehen soll. Aber die Torheit der Narren betrügt sie selbst. Und Juda, der hat sich selbst betrogen. Er ist nicht in der Weisheit gewandelt, sondern er ist in wahrhaftiger Torheit gewandelt. Inzwischen ist auch Judas Frau gestorben. Diese Kanaaniterin, die er geheiratet hat, ist inzwischen gestorben. Juda hat getrauert, hat eine Zeit der Trauer genommen und jetzt war er verwitwet. Doch jetzt war bald Schafscheren angesagt in Timna. Im nahegelegenen Timna fand nun das jährliche Schafscheren statt. John MacArthur sagt in seinem Kommentar, dass dieses Ereignis in der Antike oftmals mit Festlichkeiten und Freizügigkeiten einherging, wie sie bei heidnischen Fruchtbarkeitskulten typisch war. Also ein besonderes Fest mit speziellen Ritualen, mit Fruchtbarkeitskulten, wie das genau ausgesehen hat, wissen wir nicht, aber es ist sehr zu vermuten, dass auch Unmoral dabei geduldet wurde. Ja, auch bei Festen in unserem Land, das wissen wir, da geht die Unmoral oft auch so, einfach so parallel so einher, das duldet man einfach so. Brauchen dann nur mal so ans Oktoberfest denken. Sagt da jemand was, was da neben dem Fest her geschieht? Man beobachtet es, aber man lässt eigentlich weitgehend alles so stehen, die ganze Unmoral. Tamar, die Schwiegertochter, wusste, dass Juda mit seinem Freund Hira jetzt nach Timna gehen wird, um die Schafe zu scheren. Somit legte sie ihre Trauerkleider ab und zog andere Kleider an, setzte sich unter das Tor von Enaim, das am Weg nach Timna war. Und sicherlich kannte sie ihren Schwiegervater. Und sie wusste inzwischen, dass es mit der Moral nicht ganz so genau nimmt. Doch das Schlimmste ist, dass der Juda seiner Schwiegertochter den dritten Sohn nicht geben wollte. Und sie wollte einen Sohn, um einen Erben zu haben. Und jetzt macht Tamar eine ganz listige Sache. Sie zieht ihre Trauerkleider aus, verschleiert sich trotzdem und setzt sich unter das Tor in der ganz anderen Kleidung. Vielleicht hat sie wirklich ausgesehen wie eine Prostituierte. Und da sitzt jetzt diese Tamar unter dem Tor. Und jetzt kommen wir eine ganz besondere Szene, die uns schon ein bisschen Schrecken einjagt. Wie erschreckend in unseren Augen. Juda meint, als er hier vorbeikommt, hier sitzt eine Prostituierte, eine Dirne, wie es in meinem Text heißt, in der neuen Übersetzung eine Hure. Und in Vers 16 lesen wir, und er machte sich zu ihr am Wege und sprach, lass mich doch zu dir kommen. Denn er wusste nicht, dass sie seines Bruders Weib war. Hierin sehen wir, wie tief Juda im Laufe der Jahre auch gesunken war, als er sich mit den Kanaanitern einließ. Ja, für die Kanaaniter, für die Einwohner des Landes, mag es etwas Normales gewesen sein, dass man Hurerei und Prostitution betrieben hatte. Es gehörte vielleicht einfach zum allgemeinen Kult, wie man es auch hier in Deutschland oft duldet. Doch für ein Kind Gottes ist das eine große und abscheuliche Sünde. Wenn wir mal hier auf Deutschland kurz schauen, ist hochinteressant. In Deutschland wurde ja im Jahr 2002 die Prostitution offiziell anerkannt. Und man hat gemeint, man tue damit etwas Gutes, zumindest die Politiker. Aus einer EU-Studie geht hervor, dass es durch ein liberales Prostitutionsgesetz mehr Menschenhandel von Frauen als zuvor gibt. Und darin heißt es, in Deutschland, wo Prostitution legal ist, ist der Markt 60 Mal größer als in Schweden, wo Prostitution verboten ist. 60 Mal größer. Und gleichzeitig hat Deutschland rund 62 Mal so viele Opfer von Menschenhandel wie Schweden, obwohl die Bevölkerung weniger als 10 Mal so groß ist. Und damit ist das rot-grüne Prostitutionsgesetz eines der liberalsten Prostitutionsgesetze der Welt und ist in der Praxis gescheitert. Eingeführt wurde es im Jahr 2002 eigentlich, um die Huren zu stärken. Neben der Tätigkeit als selbstständige Prostituierte wurde nun auch das Betreiben von Bordellen erlaubt. Prostituierte sollten Arbeitsverträge bekommen, sich sozial und krankenversichern können. Die Kriminalität sollte dadurch verringert werden. Doch das Gegenteil ist der Fall. Bei einer Untersuchung hat die Bundesregierung bereits im Jahr 2007 festgestellt, dass das Gesetz seine Ziele nicht erreicht hat. Nicht einmal 1% aller Huren hat danach einen Arbeitsvertrag. Eine Krankenversicherung als Prostituierte haben die wenigsten und so weiter. Das ist erschreckend, wenn man so etwas von Deutschland liest. Wie schlimm ist es, wenn man solche Gesetze verabschiedet, welche ein reiner Abfall von Gott sind, ist. Nun kommen wir wieder zu Juda und Tamar. Tamar antwortete dem Juda: Was willst du mir geben, dass du zu mir kommst? Vers 17, er sprach: Ich will dir einen Ziegenbock von der Herde schicken. Sie antwortete: So gib mir ein Pfand, bis du mir ihn schickst. Vers 18, er sprach: Was willst du, dass ich dir zum Pfand gebe? Sie antwortete: Deinen Ring und deine Schnur und deinen Stab, den du in deinen Händen hast. Da gab er es ihr und ging zu ihr, und sie ward von ihm schwanger. Ob sich Juda um dieser Sache willen geschämt hat, das wissen wir nicht. Sein Gewissen war jedenfalls tief gesunken. Zuerst den eigenen Bruder verkaufen, den Josef, und sich jetzt nach einigen Jahren in die Hurerei zu begeben, mit Prostitution einzulassen, das war schon der Hammer. Doch keinesfalls hatte er damit gerechnet, dass er es hier mit seiner eigenen Schwiegertochter zu tun hatte. Und keinesfalls hatte er damit gerechnet, dass ihn seine persönlichen Utensilien, Schnur, Ring und Stab, von seiner Sünde überführen würden. Indem der Juda bei Tamar als Pfand seinen Ring hinterlassen hatte, seine Schnur und seinen Stab, in den Dingen hatte er quasi so viel hinterlegt, wie wenn man heute einen Personalausweis oder einen Führerschein hinterlegen würde. Das ist mein persönlicher Ausweis. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und da ist ein Bild drauf, da bin ich drauf zu erkennen. Denn zu damaliger Zeit hatte jeder bedeutende Mann einen Siegelring um sich herum hängen. Und das war ein Ring, mit dem man auch tatsächlich etwas versiegeln konnte, wo man Siegel eindrücken konnte. Mit einem Zeichen, auch um Verträge zu unterzeichnen. Und auch sein Stab war etwas ganz Persönliches, eine persönliche Utensilie. Vielleicht war sein Name drauf eingeritzt oder es war eine besondere Form. Es war ein Kennzeichen von ihm drauf. Es waren ganz unverwechselbare Utensilien. Und später sandte Juda seinen Freund, den Hira, nach Enaim in diese Stadt und wollte der angeblichen Hure den Ziegenbock ausliefern, den er versprochen hatte. So ehrlich war er noch. Sein Freund ging hin mit dem Ziegenbock, aber fand keine Prostituierte, er fand keine Hure. Vers 22, und er kam wieder zu Juda und sprach: Ich habe sie nicht gefunden. Dazu sagen die Leute an jenem Ort, es sei keine Dirne dort gewesen. Da sprach Juda: So soll sie das Pfand für sich behalten, damit wir nicht zu Schanden werden. Siehe, ich habe den Bock geschickt, aber du hast sie nicht gefunden. Ja, Juda rechtfertigt sich und sagt: Ja, ich habe mich ja bemüht und wir haben diese Frau nicht mehr gefunden. Jetzt soll sie eben quasi meinen Personalausweis behalten. dann hat sie auch einen entsprechenden Lohn. Jedoch hatte er nicht im Traum daran gedacht, dass die ganze Sache aufgedeckt wird und dass tatsächlich seine Schwiegertochter dahinter steckt. Als ihm dann nach 3 Monaten angezeigt wurde, dass Tamar, seine Schwiegertochter, schwanger wäre, so entbrannte sein Zorn über seine Schwiegertochter und es entfachte seine persönliche Gerechtigkeit über solch eine Sünde. Wie kann man nur solch etwas tun? Das ist ja furchtbar, schrecklich. Und wenn man solch etwas getan hat, dann muss man sterben. Sie soll verbrannt werden. Raus mit dieser Frau. Sie ist des Todes schuldig. Und genau an dieser Stelle sehen wir, dass Judah eigentlich noch genau in seinem Gewissen gewusst hat, was Sünde ist und was nicht. Und was gestraft werden soll und was nicht. Müssen aber auch wir uns hinterfragen, wie schnell sind wir auch dabei, andere zu beschuldigen oder zu verklagen? Wie schnell geht es, dass wir Fehlverhalten von anderen anprangern und vielleicht manches sogar selbst tun oder früher getan haben, dass wir nun bei anderen verklagen? Manches Mal denken wir, nur weil wir durch Gottes Gnade und Güte errettet sind, können wir alle möglichen Menschen verurteilen, weil sie eben in Sünde leben. Natürlich ist es wichtig, Sünde zu erkennen. Sünde auch zu erkennen und sie anzuprangern. Aber es steht uns nicht zu, alle Menschen zu verurteilen. Und es ist auch wichtig, dass wir jetzt hoffentlich anders leben, als wie damals, bevor wir noch kein Eigentum des Herrn Jesus waren. Der erste Petrusbrief sagt uns in Kapitel 1, Vers 14 bis 16, als gehorsame Kinder gewöhnet euch nicht wieder die Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit fröntet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, werdet auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Der Herr Jesus Christus hat uns mit seinem kostbaren und teuren Blut erkauft. Er hat am Kreuz für deine und meine Sünden bezahlt. Er hat die Strafe, welche du und ich verdient hätten, die wir verdient hätten, auf sich genommen. Und das wäre eine furchtbare Strafe gewesen. Und jetzt sind wir frei, weil er uns vergeben hat. Wir sind frei, um ihm zu dienen. Wir sind frei, um für ihn zu leben. Wir sind frei, um in seiner Freiheit zu wandeln. Und das sollte uns eine große Freude sein und auf der anderen Seite uns auch von der Sünde fernhalten. Beten wir also viel lieber, wenn wir an anderen Menschen Sünden und Fehler sehen, dass sich der Herr dieser Menschen erbarmt. Den Menschen, die ihn noch nicht in Wahrheit kennen und in tiefer Sünde stecken, dass er ihre Herzen anrührt und dass sie sich zu ihm bekehren. Zudem sagt uns die Bibel in Sprüche 11, Vers 12, wer seinen Nächsten verächtlich behandelt, ist ein herzloser Mensch. Aber ein verständiger Mann nimmt es schweigend an. Wer seinen Nächsten verächtlich behandelt, ist ein herzloser Mensch. Aber ein verständiger Mann nimmt es schweigend an. Und wenn es um Verleumdungen von Menschen geht, da geht Gottes Wort sogar noch viel weiter. Psalm 101, Vers 5. Psalm 101, Vers 5. Wer die Bibel hat, kann das gerne mit aufschlagen. Psalm 101, Vers 5. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, hier wird nicht einmal von Glaubensgeschwistern gesprochen, nur vom Nächsten. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den vertilge ich. Wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz hat, den mag ich nicht. Wir müssen also aufpassen, was wir denken oder was wir reden von anderen Leuten und auch von Glaubensgeschwistern. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den vertilge ich. Wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz hat, den mag ich nicht. Oh, und da ist Judah, der gehurt hat, der jetzt so ein moralischer Mensch ist, sein möchte, nicht ist, aber sein möchte. Und nun seine Schwiegertochter der Hurerei anklagt. Und das ist nicht einmal heimlich, sondern das ist offiziell. Und da wird draußen vor dem Ort schon ein Pfahl aufgerichtet, da wird schon das Holz aufgestapelt, um Tamar rauszubringen und an den Pfahl zu binden und den Scheiterhaufen dann irgendwann anzuzünden. Da wird schon Holz gesammelt. Und da ist ein enormer Aufruf und ein Geschwätz in der ganzen Stadt. Weißt du schon? Hast du schon das Neueste gehört? Die Tamara, die war es, die hat rumgehurt. Die Schwiegertochter von dem Juda. Und deshalb soll sie morgen verbrannt werden. Tod, Strafe für Sünde. Und da kommen wir jetzt zu einem vierten Punkt. Erstens Distanzierung, zweitens Vermischung, drittens der Absturz und viertens Überführung und Gottes Gnade. Tamara wird nun hinausgeführt zum Scheiterhaufen. In Vers 25 lesen wir: Und als man Tamara hinausführte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und sprach: Von dem Manne bin ich schwanger geworden, dem das gehört. Da kommt ein Bote zu Juda gelaufen und bringt ihm drei Dinge. Ja, was denn? Eine Schnur, ein Siegelring und einen Stab. Und dann die Aussage: Untersuche doch, wem gehört dieser Ring und die Schnur und der Stab. Juda, schau es dir mal an. Kann es sein, dass dir das gehört? Vielleicht konnte man die Schnur nicht so ganz direkt erkennen, wem die gehört, ob sie Juda gehört. Doch der Siegelring, der war absolut unverwechselbar. Mit diesem Aufdruck gab es keinen zweiten im ganzen Land. Und dann noch dieser unverwechselbare Stab mit den Kennzeichen von Juda. Drei unverwechselbare Utensilien, drei unverwechselbare Zeugen, drei unverwechselbare Beweismaterialien, die Juda von seiner Sünde überführen sollten. Juda, gehört dir das? Vers 26, Juda sah genauer zu. Musst du genau hinsehen? Vielleicht musst du sich lange überlegen, was er jetzt sagt. Und es hat in seinem Herzen gearbeitet. Juda sah genauer zu und sprach: Sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Sela gegeben. Juda hatte es sofort erkannt. Als er wusste, das ist seine Schwiegertochter und dass seine Schwiegertochter sich jetzt hat was einfallen lassen, weil sie nicht den Sohn bekommen hat. Vielleicht dachte er ja bereits damals unter dem Tor, diese Frau hat schon ziemliche Ähnlichkeit mit meiner Schwiegertochter. Aber es kann ja nicht sein, dass es meine Schwiegertochter ist. Doch nun wurde er von seiner Sünde überführt. Es blieb nicht einfach im Verborgenen. Denn Gott hatte es aufgedeckt. Und Gott hatte es ans Licht, ja sogar vor die ganze Stadt gebracht. Was für ein Skandal für Juda. Und Juda erkannte seine Sünde und seine Ungerechtigkeit, dass er seiner Schwiegertochter den dritten Sohn nicht gegeben hatte. Deshalb diese Aussage: Sie ist gerechter als ich. Er erkannte seine Sünde. Und Juda hat die Verbrennung von Tamar verhindert. Am Ende dieser Predigt wollen wir davon lernen, dass unser Herr und Gott seine Kinder schon auf eigene Wege gehen lässt. Es ist nicht so, dass er uns sofort davon abhält, auf eigene Wege zu gehen. Unser Gott und Herr lässt seine Kinder tatsächlich auf eigenwilligen Wegen gehen. Doch den schmerzlichen Preis dafür, den müssen wir am Ende selbst dafür bezahlen. Solche Wege, die können durch tiefe Täler der Tränen führen. Wie schmerzvoll muss dieser Weg für Juda gewesen sein, dass er am Ende vor solch einem Zerbruch seiner Sünde und seiner Abwege stand. Und jetzt war alles offenbar. Und merken wir uns, wo wir auch immer sein mögen, vor Gott gibt es kein Entrinnen, es gibt kein Davonlaufen, wir müssen uns alle vor ihm verantworten. Er holt die Seinen immer wieder ein. Doch die Folgen der Sünden haben wir zu tragen, unter gewissen Umständen sogar ein Leben lang. Was uns jedoch an dieser ganzen Sache von Juda tröstet, und ich komme jetzt gleich zum Schluss, das ist es, dass der Herr nach seiner Umkehr wieder mit Juda weitergemacht hat. Und so wird der Herr auch keinen von uns verachten, wenn wir mit Tränen der Buße zu ihm umkehren und uns ihm unsere Sünden bekennen. Und noch größer scheint es für uns zu sein, dass sich Jesus selbst bis zum heutigen Tag des Stammes Juda nicht schämt, sondern dass er selbst der Sündlose ist und dass er aus diesem Stamm hervorgegangen ist. Das sehen wir in den Stammbäumen der Bibel. Und hierin sehen wir, dass dem Herrn trotz aller menschlichen Versagen letztendlich nichts entgleist. Das ist so wunderbar, wie der Herr auch wieder alles in die richtige Spur bringen kann. Und das ist für uns wichtig am Ende dieser Predigt. Bei Gott gibt es ein Zurück. Gott wartet, bis wir wieder umkehren, wenn wir auf verkehrte Wege gekommen sind. Und trotz unserem persönlichen Versagen bringt er uns an sein ewiges Ziel. Jedoch sollten wir uns davor fürchten, erstens, dass wir uns distanzieren, zweitens, dass wir uns mit der Welt vermischen, drittens, dass wir abstürzen. Lasst uns nah mit dem Herrn Jesus gehen. Lasst uns an sein Wort klammern, lasst uns fest an sein Wort halten und das tun, was der Herr Jesus selbst sagt. Und er sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Nach Johannes 14, Vers 23. Amen.